Einen wunderschönen guten Abend, denn Kalle. Es freut mich, dass heute wieder viele eingeschaltet haben und dazu hochen. Ganz besonders möchte ich heute unseren Gast begrüßen, den Senator Dieter Steger. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, Dieter, auch mit uns zu ratschen, uns auch eine neue Perspektive durchzubieten und mit uns auch in einen Austausch zu machen hinsichtlich der ganzen Gegebenheiten in Rom und vor allem auch auf römischer und nationaler Ebene.
Gerne, Dominik. Hallo, grüß dich, Kalle.
Also funktionieren tut es wieder wie allem. Ich werde am Anfang zwei, drei Fragen stellen und danach sind es alle aufgefordert, eine Frage in den Chat zu schreiben und sie dann auch persönlich an den Senator zu stellen. Und der wird sie dann auch versuchen, bestmöglich zu beantworten. Und morgen ist es dann wieder anhörbar in unserem Spotify-Channel. Also meine erste Frage an die wäre, es ist ja momentan alles ziemlich anders, wie man es normal gewohnt ist. Es sind alle Verfahren anders und der Alltag in Rom im Senat ist sicher ganz anders, wie man ihn normal gewohnt ist. Jetzt blickt man natürlich auf bewegte Wochen zurück und momentan kommen wir ja in diese Phase 2, in diese Normalisierungsphase, wie man so sagt. Du siehst das sicher auch irgendwo von einer Vogelperspektive und von Andreas an Ding. Wie ist momentan die nationale Lage oder das Stimmungsbild da von den Kollegen im Parlament und wie ist momentan der Alltag unten in Rom?
Ja, das tue ich gern sagen, wenn ich eine Sekunde ausholen darf, wie es am Anfang war. Am Anfang war natürlich Schockstarre, auch im Senat, bei den vielen Taten und der vielen der Überbelastung von den Intensivbetten war am Anfang, man hat sich das alles nicht vorstellen können. Und auf einmal hat die Regierung den Lockdown beschlossen und selber etwas, was ich glaube, niemand von uns, aber auch von den Elternleuten nie sich vorstellen hätten können, was da passiert. Und da im Parlament ist es ja so gewesen, dass quasi nicht so, jetzt kommen leider mehr die notwendigen und mit Covid zusammenhängenden Sachen entscheiden, der Rest muss einmal warten, muss einmal, andere Akte werden nicht bearbeitet. Und somit war es für einige Kollegen schon relativ eine abrupte Situation. Für mich weniger, weil ich zufällig in den Kommissionen war, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, nämlich in der Haushaltsfinanzkommission. In den zwei Kommissionen ist alles abgelaufen, weil alle Covid-Sachen außer bei der Sanitäts-, also außer die Sanitätskommission hat die Haushaltskommission gearbeitet, weil sie um viel Geld geht und jede Ausgabe, die von der Regierung, vom Parlament gemacht wird, die wird über die Haushaltskommission gemacht. Und deswegen, das erzähle ich deshalb, weil es für mich schon komisch war, ein bisschen so irreal, weil ich ja nicht eine Woche bin ich oben in Südtirol nah gewesen. Ich bin ja jede Woche gefahren und ich war allein im Zug und kein Mensch ist da drin gewesen. Und das war schon ganz eine irreale Situation. Erstens muss ich auch sagen, ein bisschen Sorge an ich gehabt. Alle sind daheim gewesen und die zirkulieren da durch Italien. Und dann denke ich, das wird mich früher oder später wird mich das Virus da sicher packen. Aber es ist nicht so gewesen. Und es war eigentlich auf der anderen Seite jetzt in der Nachbetrachtung, wir haben ja die Phase 1 Gott sei Dank überstanden jetzt, würde ich sagen, toi, toi, toi. Aber für mich war es eine Hilfe, weil ich weiterarbeiten können wir wieder vor. Und selbst wenn ich Kollegen oder wenn ich Freunde gesehen habe, die daheim festgenagelt waren für zwei Monate, muss ich sagen, das habe ich nie gehabt. Ich kann jede Woche auf meinen Arbeitsplatz fahren und somit habe ich den Lockdown nicht so gespürt wie andere. Die Situation jetzt ist so, man spürt, dass die Leute jetzt etwas sortieren wollen, wobei mich schon brutal verwundert hat, wenn ich gesehen haben, weil sie den Lockdown beschlossen haben, und ich mir gesagt, kannst du dir vorstellen, hört es mich?
Ja, logisch.
Ja, logisch. Kannst du dir vorstellen, dass die Italiener sich an das halten? Wärst du sehen, was da in Rom passiert? Aber ich kann dir ein Foto zeigen, die ich gemacht habe, auf der Piazza Navona, auf dem Tiber, am Petersplatz, überall. Kein Mensch, du bist allein auf der Straße gewesen. Das heißt, Italien hat sich massiv an das gehalten. Wahrscheinlich war die Sorge und die Angst da groß, aber sie waren diszipliniert, die Leute. Und heint spürt man, dass es wieder aufgehen soll. Man spürt, dass wieder mehr Leute auf die Straße gehen. Allerdings nicht so wie in Südtirol. Also in Südtirol habe ich gesehen, gehen mehr Leute auf die Straße als wie in Rom. In Rom ist es noch relativ ruhig. Und das sage ich deshalb, weil man da gleich eins sieht. Die Kultur und der Charakter von den Italienern ist ein bisschen anders wie beispielsweise von den Österreichern und von den Deutschen, wenn man sie sehen. Weil in Deutschland waren sie viel undisziplinierter beim Thema Lockdown. Und in Deutschland war viel mehr noch der Wille, so jetzt müssen wir wieder rausgehen, jetzt müssen wir arbeiten, jetzt müssen wir zum normalen Tagesgeschehen übergehen. Das ist in Italien nicht so. Und das ist der kulturelle Unterschied. Aber jetzt geht es ans Eingemachte. Und das Eingemachte heißt, wenn wir zwar auf null Ansteckungen kämen und auf keine Toten mehr, kann aber sein, dass wir sagen müssen, die Operation ist gelungen, aber der Patient ist tot. Weil wenn wir jetzt nicht wieder rausfahren, der Staat nicht und die Wirtschaft auch nicht. Und somit kriegen wir große soziale Konflikte, wenn wir nicht langsam wieder aufgefahren können und wenn wir nicht wählen, dass danach eine große Arbeitslosigkeit und große soziale Verwerfungen in Südtirol und in Italien stattfinden sollen.
Danke, ich glaube, das war jetzt eine gute Ausholung auch von der ganzen Situation. Jetzt vielleicht gehen wir noch kurz vor und dann auch irgendwo in Hinblick auf die Zukunft kommen, gehen wir vielleicht auch noch auf die Vergangenheit. Es ist ja so, dass wir, glaube ich, schon in Südtirol froh sein können, dass das Senatoren und Parlamentarier nicht im Lockdown festgesetzt seid und trotzdem Rohmagen gefahren seid. Ich glaube, vielleicht kannst du uns auch erzählen, man hat es in den Medien auch ab und zu gelesen, ab und zu vielleicht ist es sogar auch hinuntergegangen. Es ist ja so gewesen, dass das auch relativ viel geschafft hat einzubringen und in Rom, dass schon einige Sachen auch auf enkele Initiative hin geschafft worden sind, die schon irgendwo auch für Südtirol wichtig sein. Vielleicht kannst du uns da auch zwei, drei Punkte.
Ja, ein wesentlicher Punkt war, dass man die Arbeitslose verlängert und aufstocken haben können. Die Arbeitslosenunterstützung, da hat es ja keine Möglichkeiten gegeben, für einzelne Regionen eigene Wege zu gehen. Und da hat ein Abänderungsantrag von uns das ermöglicht. Das gilt somit live für Südtirol. Und insofern, das sind auch schon die Sachen, die einen auch wieder ein bisschen Freude machen. Jetzt einmal einen zweiten Änderungsantrag, den nicht Änderungsantrag, sondern ich habe es mit der Ministerin ausgemacht, dass es direkt ins nächste Dekret reintut. Das ist das Thema Lohnausgleichskasse, dass auch da Südtirol einen eigenen Weg gehen kann. Es müsst wissen, wir haben Lebenshaltungskosten in Südtirol, die ungefähr 30% höher sind wie in Restitalien. Und das bedeutet, alle die Beihilfen, die was Italien zentral festlegt, für Palermo bis Bozen, sind in gewisse Gegenden akzeptabel, aber in andere Gegenden, wie bei uns, wo die Lebenshaltungskosten so hoch sind, ist zu wenig, damit die Leute noch bis am Ende des Monats kommen. Und Sam ist ganz wichtig, dass wir da einen eigenen Weg gehen können. Und da bin ich in engster Absprache mit dem Parteiobmann und der ja Arbeitslandesrat ist, mit dem Philipp, in Kontakt. Und wir den praktisch da parallel vorgehen und versuchen, das Eisen zu schmieden und sicherzustellen, dass wir da eigene Wege gehen können. Die andere Geschichte habt ihr es ja mitgekriegt. Die jetzt wesentlich ist, dass man auch im Zuge der Eröffnung der wirtschaftlichen Tätigkeit jetzt in Südtirol eigene Wege gehen kann. Das hat der Landeshauptmann in erster Person mit Rom verhandelt, aber wir am auch flankierend das betreuen müssen, damit das ja alles passt. Und da ist uns auch gelungen, dass wir durchaus eine Bresche in der Mehrheit geschlagen haben. Der Renz ist voll auf unserer Seite gewesen, dass Südtirol einen eigenen Weg gehen kann jetzt im Vorfeld der Entscheidung, dass wir ein Landesgesetz machen. Und das machen wir jetzt auch. Und das tritt jetzt auch am Freitag in Kraft. Und ich glaube, das ist ganz ein starkes Signal, was Bozen nach Rom gesendet hat, wo man gesagt haben, ja, wir sind loyal, aber wenn es ins die Autonomie nimmst, dann kannst du mit uns nicht mehr rechnen. Und insofern, da gibt es noch einige andere kleinere Sachen, die auch gelungen sind und die schon, so mal anzeigen, dass man auch, wenn wir Leute drei sein, aber dass man doch bei knappen Mehrheiten allem neues Zünglein mit ist Zünglein an der Waage sein. Ich darf Ihnen sagen, was mich ganz besonders gefreut hat, war, dass Palmer beim letzten in Vorbereitung des Dekretes, das jetzt kommt, des 55-Milliarden-Dekretes, helfen soll, dass man über die schwierige Zeit jetzt in Italien, dass die Bürger, sei es die Familien, wie auch die Betriebe, drüber kommen. Da hat ist der Senat beschlossen, hat gesagt: Schau, Regierung, wir geben dir eine Unterstützung, wenn du dich verpflichtest, bei 10 großen Themen, die wir dir vorgeben, unsere Positionen oder unsere Vorschläge durchzusetzen. Und da hat man mir in Auftrag gegeben, im Bereich Tourismus zu schreiben. Also die Maßnahmen, die jetzt im Tourismus kommen, in einem Dekret, die seien von mir geschrieben worden und sei ich schon ein Vertrauen, dass mir die Regierung und die politische Mehrheit gegeben hat, dass man für den Bereich Tourismus einen Südtiroler gefragt hat, der nachher die Maßnahmen geschrieben hat. Jetzt muss man sehen, was machbar ist mit dem Geld, das was zur Verfügung steht. Die Maßnahmen sind definiert. Jetzt geht es darum, zu schauen, wie viel kann jede dieser Maßnahmen Geld kriegen, weil das wird entscheidend sein. Aber eins ist sicher, dass beispielsweise der Tourismus ganz, ganz wichtig ist, dass er wieder auf die Füße kommt, weil wenn er es nicht kommt, dann heißt das auch, dass in der Gastronomie, im Einzelhandel, im Handwerk, wisst ihr, wie viele Handwerksbetriebe von den Hotels und von Gastronomiebetrieben abhängen, dass sie die Arbeit kriegen. Das ist ein ganzes Radl, das nicht mehr geht, nicht mehr dran. Und wenn selber war das fatal für Südtirol und für den Wohlstand in dem Land. Und insofern ist wichtig, dass da jetzt die Maßnahmen gesetzt werden, wie wir sie jetzt vorbereitet haben.
Danke, da kann ich eigentlich gleich beipflichten. An der Stelle möchte ich auch ein Kompliment aussprechen dir für deine wichtige Arbeit und deine Kollegen in Rom. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass auch wenn wir wenige sein, da unten auf jeden Fall auch eine gute Interessensvertretung für Südtirol gemacht wird und man sieht auch zum Teil sehr vielversprechend.
Danke dir.
Es ist ja so, dass wir jetzt mit dem Landesgesetz auch sicher ziemlich für Aufregung gesorgt haben im ganzen Staatsgebiet. Dass das sicher auch ein Widerhall, wenn man auch schaut, dass der Renzi gleich aufgesprungen ist, dann hat das sicher einen großen Widerhall gehabt auch bei anderen Parteien und dem ganzen Staatsgebiet. Wie ist die Stimmung jetzt, sagen wir mal, unten im Parlament oder im Senat auch von den anderen Kollegen oder von anderen Parteien? Oder wie sagen die das jetzt, sagen wir mal,
also, den wenn ich darf. Wenn ich darf, Dominik, wir sind da ja in einem politischen Gremium. Na, darf ich vielleicht ein bisschen eine Einschätzung geben, wie insgesamt die politische Situation
bewertet. Ja, sehr gerne.
Wir haben nämlich auf der einen Seite eine politische Mehrheit. Es kennt ja die Parteien, die da dabei sind. In erster Linie die Fünf-Sterne-Bewegung. Die stellen ungefähr ein Drittel von den Parlamentariern. Nachher ist der PD, der ungefähr 20% von den Parlamentariern stellt. Nachher ist die LEU, das ist eine Gruppe, die sich vom PD abgespalten hat und eher auf der linken Seite vom PD angesiedelt ist. Das sind drei oder vier, nein, vier Senatoren zum Beispiel. Und dann ist die Gruppe von Renzi dazu noch, die Mehrheit garantiert. Und dann ist noch die Autonomiegruppe, die gesagt hat, du, wenn es die Autonomien honoriert und wenn es für die, gerade für die Spezial, für die Sonderautonomien, ein offenes Ohr und offen seid, dann werden wir eigentlich auf nationaler Ebene sicher nicht auf die Nerven gehen, sondern werden wir eigentlich unterstützen, wenn wir nachher auch unsere Notwendigkeiten mit euch abgedeckt kriegen. Und das ist so derzeit die Mehrheit, das Mehrheitsspektrum. Und in dem Mehrheitsspektrum ist es so, dass die Fünf-Sterne-Bewegung keine Regierungserfahrung gehabt hat, in der Regierung eine katapultiert worden ist und jetzt in der größten Krise in der Nachkriegszeit maßgebliche Verantwortung hat, weil es ist nicht leider Conte als Ministerpräsident da sein, wenn man denkt, sie der Wirtschaftsminister, also der Minister vom Sviluppo Economico ist einer von den fünf Sterne, die Bildungsministerin ist fünf Sterne, die Arbeitsministerin ist fünf Sterne. Um Leierpor zu sagen, sie haben in ganz wesentlichen Bereichen eine Verantwortung gekriegt, die für eine Partei oder Bewegung, die gegründet worden ist, als reine Opposition und Protestbewegung, natürlich jetzt schwer ist, weil ihr fallen die Fachleute, ihr fallt auch die Expertise an der Spitze, an die Minister und so weiter. Und das in der Krise ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und wir sehen es bei den Regierungsentscheidungen, wie die sich schwer tun, einen pragmatischen Weg zu gehen. Die kommen allem wieder mit ihren Ideologien und mit ihren Protesten und so. Und das ist ganz, ganz schwierig. Der PD ist die stabilisierende Kraft in der Regierung, aber die murrt da, weil sie haben wenn die Cinque Stelle sich querstellen, nachher passiert nichts. Und nachher hast du in Renzi, der eigentlich die Regierung Lai unterstützt, weil er gesagt hat damals, er will nicht das Neiwollen sein, aber der mit der Regierung wirklich mit die 5 Sterne und mit der Leo, also mit der linken Seite von ihm, nichts am Hut hat. Das heißt, eine sehr heterogene Mehrheit und die auch noch von der Professionalität her sehr schwach aufgestellt worden ist, vor allem wegen der Schwäche von die 5 Sterne. Und jetzt brauchst du eigentlich eine starke Regierung. Eine Regierung, die vorangeht. Eine Regierung, die souverän ist und eine Regierung, die große Kompetenz hat. Und die hast du nicht. Du hast eine ganz schwache Regierung. Auf der anderen Seite hast du eine Minderheit, die so zusammengesetzt ist, also die Lega, die Faschisten und die Forza Italia. Die ist so, dass in fundamentalen Themen die total eine unterschiedliche Sprache spricht. Ich sage ein kleines Thema Europa. Während die Lega und die Faschisten am liebsten morgen aus Europa, aus der EU austreten taten, am liebsten übermorgen in Euro schaffen taten und einen reinen souveränistischen Weg gehen, ist die Forza Italia, die sagt, die Europäisten sein und die sagen, du, wenn wir allein gehen, dann sind wir hin, das heben wir nicht, wir müssen in Europa gehen. Also da sechs es auch mit Europa gehen. Da sechs es auch, wir heterogen, also und wir nicht geschlossen, wir gespalten, auch die Minderheit ist. Und jetzt das Gleiche wie die Mehrheit. Das sind zwei ganz heterogene Blöcke und gerade in der Zeit, und deswegen erkläre ich oder erzähle das, weil das macht mich ein bisschen besorgt, nicht? Weil gerade in der Zeit, wo du in der größten Phase, Krise der Nachkriegszeit bist, brauchst du auf der einen Seite eine starke Regierung, aber du brauchst auch eine starke Opposition. Weil es naheliegend ist, dass in den Krisenzeiten die Kraft der Regierung, auch die formelle Kraft, wenn es denkt, wie jetzt da Conte mit Ministerial, also mit Dekrete vom Präsidenten des Ministerrats, also mit eigenen Dekrete praktisch wirklich regiert, ohne dass er in vielen Fällen andere beteiligt, sprich das Parlament, aber auch Interessengruppierungen und so weiter. Das heißt, die Macht ist derzeit extrem stark ausgeprägt in der Krisenzeit bei der Regierung. Und dann brauchst du auch eine starke Opposition, die Macht kontrolliert. Und wir haben es nicht. Wir haben eine schwache Regierung und eine schwache Opposition. Und das halte ich ein bisschen für gefährlich und hoffe, dass sie halt lernen. Was? Learning by doing, weil mehr kannst du nicht sagen bei denen. Nicht? Weil, nicht? Aber es ist halt nicht eine ganz einfache Situation.
Danke für deine Ausführungen, auch sehr interessant, um auch die politische Situation ein wenig zu verstehen. Jetzt vielleicht nehmen wir kurz auf die Frage hinzugehen. Wie haben Sie jetzt den Südtiroler Sonderweg irgendwo kommentiert? Oder was haben Sie, sagen wir mal, zu dir gesagt, unten in die Gespräche? Wie haben Sie da jetzt konkret darauf reagiert? Was ist da als Echo gewesen?
Also als erst dann nicht gesehen, das ist bei uns im Senat deswegen ein bisschen anders, weil im Senat die Zahlen so viel knapp sein. Im Senat brauchst du 161 Stimmen, um Mehrheit zu bilden. Um ein Beispiel zu sagen, jetzt, weil wir die Haushaltsänderung im Senat abgestimmt haben, wo es ums Wirtschaftsdokument für heuer, weil das haben wir ja ändern müssen, weil durch die Schuldenaufnahme und so weiter, ein wichtiges Dokument ist DEF, das ist das Documento Economico Finanziario, das du jedes Jahr im Herbst vorbereitest und nachher musst noch an noch im Halbjahr, also meistens im Mai, musst es nachher anpassen, nachdem du weißt, wie die ersten Monate des Jahres gegangen sind, dann musst du die Perspektive fürs Gesamtjahr anpassen und so. Und bei dem Dokument, das ein wesentliches Dokument ist, in der parlamentarischen Arbeit, hat die Mehrheit 159 und 160 Stimmen gehabt. Das bedeutet, dass wenn die drei SVP-Stimmen fallen, dass sie sind brutal hart gehen, um eine solide Mehrheit zu halten. Und somit auf deine Frage zu antworten, die erste Reaktion war die Sorge und damit die Frage, nicht die Frage richtig oder falsch oder die Feststellung richtig oder falsch, sondern die Frage war, du seid es jetzt gegen uns oder seid es nicht gegen uns? Können wir anfangen rechnen oder können wir nicht rechnen? Das heißt, sie haben schon relativ einen Spundus gehabt, dass wir einen eigenen Weg nicht jetzt in Südtirol mit einem eigenen Landesgesetz gehen, sondern dass wir in Rom in Spieß umdrehen und einen Weg gehen, der praktisch eher ein oppositioneller Weg ist. Sie verstanden haben, dass wir all unserer Linie, die die Volkspartei seit Jahrzehnten führt, nämlich mit jeder Regierung zusammenzuarbeiten und nicht in die Regierungen auf die Socken zu gehen. Aber allein unter der Voraussetzung, dass die Regierungen auch unsere Notwendigkeiten verstehen, weil sie das verstanden haben, dass wir von dem Weg nicht abweichen und da weiterhin sie auf unsere Stimmen rechnen können, wenn sie uns die gewisse Autonomie, die uns zusteht, wir verlangen ja nicht, was uns nicht zusteht, aber es steht halt nicht der Regierung zu, jedes Detail und in dem Fall sage ich der Regierung, nicht einmal im Parlament, weil das sind ja alles die Dekrete vom Ministerpräsident, dass man allein mit den Dekreten sozusagen die Autonomie total aushebelt, dass wir das nicht akzeptieren, sei war klar. Und somit haben sie es zusammenfassend, somit haben sie es eigentlich sehr nüchtern und positiv aufgenommen, bei mir gesagt haben, du, schau, wir brauchen das, wir machen unser eigenes Gesetz, weil das steht uns zu. Nachher war eigentlich die Diskussion fertig unten, das ist akzeptiert worden und es habt ihr ja gesehen, der Batscha, der Regionenminister, ist nach Bozen gekommen. Logisch hat er die Medien nicht sagen können, du, ihr habt die Unterhosen ausgezogen in Südtirol, aber faktisch, es wird sie sehen, dass das Landesgesetz nicht vor dem Verfassungsgerichtshof gezerrt wird. Und wenn es halt passiert, das sehen sie alle in den nächsten 2, 3 Wochen. Wenn es halt nicht passiert, dann wird es mir recht geben, wenn ich ein Kein sage, das passiert nicht, dann wird es sagen, ich habe recht gehabt, weil die Absprache mit der Regierung von der Südtiroler Volkspartei gefruchtet hat. Und von dem gehe ich nach wie vor aus.
Danke, ich glaube, das ist einmal eine sehr positive und gute Nachricht, dass man davon ausgehen kann, dass das Gesetz erhalten ist und nicht angefechtet wird und somit da in die Phase 2 autonom geregelt werden kann. Auf der anderen Seite ist auch klar erklärt, dass unten schon politisches Kalkül ist und sie natürlich ungern auf unsere Stimmen verzichten und sich auch nicht leisten können, auf die Stimmen zu verzichten. Ich darf noch eine Frage stellen und dann gehen wir weiter zu den Fragen von unseren Zuhörern. Es ist ja so, dass wir auch jetzt natürlich wirtschaftlich eine Phase 2 einschlagen und eine Wiedereröffnung machen. Das Gesetz morgen kommt auch im Landtag oder wird morgen auch abgestimmt. Wie siehst du das Gesetz aus wirtschaftlicher Sicht? Ist das, passt das oder braucht es da vielleicht noch Änderungen oder noch neue Impulse, um irgendwo einen Schritt weiter zu gehen? Wie darfst du das kommentieren?
Ja, zunächst muss man, glaube ich, von den Prämissen ausgehen. Die Prämissen sind die, dass wir repräsentieren, was keine andere Region tut. Das heißt, wir sind mutiger als andere Regionen. Parallel dazu aber braucht es auch Verantwortung von jedem Bürger dieses Landes. Weil wenn wir jetzt repräsentieren, offensiv repräsentieren, was andere nicht tun, und die Bürger sind nicht diszipliniert im Einhalten der Voraussetzungen, dass wir das tun, nämlich weil die Regeln, die Sicherheitsprotokolle, die Distanziamento sociale, also wie sagt
Abstände.
man, die Abstandsregelungen, nicht gleich von die einzelnen in die einzelnen Betriebe, sondern insgesamt in der Öffentlichkeit und so. Wenn wir das nicht einhalten, dann natürlich wird es schwierig. Ich glaube, dass das ein großer, vor allem autonomiepolitisch, ein großer Schritt ist. Weil es gelungen ist, ohne dass man Gerichte rufen hat müssen, ohne dass man einen Rechtsstreit machen hat müssen. Man hat durch eigene Kraft eben das Gewicht der Autonomie geltend gemacht in Rom. Und das ist schon einmal das Erste. Deswegen siege ich das Gesetz, auch wenn der eine oder die andere sagt: Ja, gut, da seid ihr halt 10 Tage früher, was ist denn das auch? Ich darf ein gleich sagen: Eine Woche Stillstand bedeutet 0,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Und 0,5% vom Bruttoinlandsprodukt sein ungefähr 10 Milliarden am Tag oder beziehungsweise in der Woche, nicht? Die fallen. Das sind nicht Peanuts. Und insofern ich glaube, jeder Tag, den wir früher sein und den wir gewinnen, ist richtig. Und vor allem sind wir so wie ein Wellenbrecher für andere Regionen. Weil wenn wir vorausgehen, dann gehen andere Regionen ins Noch. Und das ist für Italien wichtig, weil wir müssen auch ein bisschen Mut haben, zu marschieren. Aber wie gesagt, es ist ja auf das Messer schneiden. Man muss auf der einen Seite Mut haben, aber auf der anderen Seite ist die Voraussetzung, dass die Bevölkerung die Schritte mitgeht und diszipliniert ist bei der Anwendung von den neuen Möglichkeiten. Hingegen, wenn man liberi tutti sagt und danach tut jeder, wie er es vor der Covid-Zeit getan hat, nachher kann man in Schwierigkeiten kommen. Auch wenn ich persönlich zuversichtlich bin, ich glaube, wenn man dass alle verstanden haben, dass einmal bis nicht eine Impfung ist, wir nicht mehr zurückkommen können in Situationen, wie es davor war, und alle ein bisschen aufpassen müssen. Und das ist halt meine Hoffnung. Und inhaltlich, wie gesagt, musst du das Gesetz so sehen, dass man jetzt einmal einen Start gemacht hat. Aber es steht ja im Gesetz drinnen, eine Passage ist, der sagt, der Landeshauptmann kann mit eigener Verordnung, kann er weitere Möglichkeiten zugestehen. Also das Gesetz ist die Basis und die Umsetzung kann nachher vom Landeshauptmann über einen schnellen Weg gehen, über eine Verordnung. Das bedeutet, das Gesetz kannst du entwickeln, die Normen kannst du entwickeln. Du kannst von Woche, von Zeit zu Ta Zeit kannst du nachher weiter öffnen und das, glaube ich, ist der richtige Ansatz. Inhaltlich muss man nachher sehen, bei den einzelnen Regelungen das sein, ob sie so funktionieren oder ob man noch besser muss. Man muss sehen, vor allem, ich sage mal ein Beispiel, ob die Regelung in der Gastronomie, die 2 Meter Distanzregelung zwischen einem und den anderen Tisch, ob die ausreichend ist oder ob die Rentabilität genügend bietet oder ob man da noch bessern muss, das muss man sehen. Aber das muss man, ich sehe es positiv, ich sage, man muss jetzt einmal starten und nachher kann man von Tag zu Tag das adjustieren und verbessern.
Und vor allem auch, wie du richtig gesagt hast, glaube ich auch die Eigenverantwortung für die Leute voranstellen und sie auch und da appellieren an ihre Eigenverantwortung, das auch
Ganz
ernst
genau.
zu nehmen.
Ganz genau.
Ich darf jetzt weitergehen zu den Fragen von den Zuhörern. Die erste Frage ist von Fabian Guffler. Er schreibt, bitte vorlesen. Herr Senator, Sie waren lange Zeit als Direktor im HDS tätig. Wie würden Sie die aktuelle Arbeit des HDS bewerten und was möchten Sie den Mitgliedern, speziell den Kaufleuten, mitgeben?
Lieber Fabian, ich war lang, wie du richtig schreibst, lang Direktor vom HDS, aber ich erlaube mir nicht, denn jetzt, wo ich eben nicht Direktor bin, die Tätigkeit des HDS zu bewerten. Ich tue aber gerne etwas zu den Mitgliedern sagen. Ich glaube, das gehört sich nicht, dass wenn man ausgeschieden ist, in einem Betrieb, wo man gern gearbeitet hat und wo man mit ganzem Herz dabei war, den möchte ich nicht bewerten. Weder positiv noch negativ. Ich stehe weiterhin dem HDS positiv gegenüber. Und ich möchte aber sagen, die Mitglieder, speziell die Kaufleute, die machen eine brutal schwierige Zeit mit, genauso wie andere auch. Aber gerade die Kaufleute, wenn man weiß, dass auch in die letzten Jahre immer mehr durch die Konzentration in dem Sektor, immer mehr traditionelle Kaufleute an der Grenze des Möglichen gearbeitet haben, also an der Rentabilitätsgrenze. Und jetzt, wenn wir davor auch vom Tourismus geredet haben, wenn dir auf der einen Seite die Frequenzen fallen, weil die Leute nicht mehr frei sich bewegen können. Und auf der anderen Seite der Gast, der Tourist überhaupt nicht mehr da ist. Na, kannst du dir das vorstellen, was das für die Kaufleute in Südtirol bedeutet? Und deswegen möchte ich Ihnen leider sagen, einen ganz großen Dank für Ihre Tätigkeit und dass Sie aushalten und dass Sie auch danach wieder für uns Kunden da sein werden. Wir sind bei euch, wir wissen, wie die Zukunftsängste auch gerade in dem Sektor da sein. Aber wir sind sicher, dass das die Bevölkerung zu schätzen weiß und dass wir danach treue Kunden von den Hiesing, von den einheimischen Kaufleuten sein werden.
Dankeschön, perfekt. Die nächste Frage kommt vom Kobalt Fabian. Er darf sie per Voice stellen. Fabian?
Ja, hört man mich? Ja.
Ja.
Ja, hallo Dieter, grüß dich. Guten
Hallo.
Abend. Hallo.
Hallo.
Du, eine Frage bezüglich Minderheitenschutz. Was sind jetzt in Rom unten konkret die großen Probleme, die was man als Minderheit hat und wo muss man besonders aufpassen? Man hört ja eben von der steigenden Aushöhlung von unserer Autonomie. Was sind da jetzt die großen Probleme und wo siehst du die Zukunft von Südtirol?
Zunächst wärst du in einem Staat, der zentralistisch ausgerichtet ist, allem wie ein Haftelpitscher aufpassen müssen. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber jetzt in der Phase jetzt, ist es natürlich so, dass Krisen und dass so große Krisen, wie wir sie jetzt haben, dass die natürlich eine Chance sein für alle, die noch zentralistischer vorzugehen. Weil man sagt, du schaust, und das hört man ja, wenn es die Medien hört und die, auch die Regierungsmitglieder hört, auch ein Botschafter hört, ob es, wenn er geredet hat über die Autonomien und so, dann hat es gesagt, nein, jetzt müssen wir alle müssen wir jetzt das Gleiche tun. Es kann echt nicht sein, dass jeder tut, wie er will. Da muss man jetzt einen gemeinsamen Weg. Und deshalb ruhig zu sein, es hab's Vertrauen zu haben in Zentralstaat und dann seid ihr unsere Freund und wenn es halt nicht habt, dann werden wir gegen euch vorgehen. Also die Sachen, die Grundhaltung, die gerade in Krisen zutage kommt, dass Sam als zentral entschieden werden muss, die ist natürlich zurzeit ganz gefährlich. Deswegen war es auch wichtig, dass wir so eine klare Aussage getroffen haben und einen klaren Weg gegangen sind als Parteileitung, dass wir gesagt haben und zwar einstimmig gesagt haben, dass wir einen eigenen Weg in die Lockerungsmaßnahmen gehen müssen. Eben, in Krisensituationen muss man noch mehr aufpassen, weil es eben relativ wenig Solidarität hast, weil wenn Angst da ist, dann sagen die Leute auch, nein, nein, es braucht einen, der entscheidet und nicht, dass da jeder seinen Weg geht. Das sehe ich ein bisschen in Deutschland, wie die Diskussion ist. Ihr im Senat das als Stärke ausgemacht und dann das im Senat öffentlich gesagt, ihr gesagt, schaut's, die Staaten, die am besten mit der Krise umgehen, jetzt lass einmal die asiatischen Staaten auf Seiten, weil die haben eine andere Kultur, da gibt es ganz andere, die haben nicht eine liberale Grundhaltung. Das heißt, Liberalität heißt, persönliche Freiheit ist wichtiger als Sicherheit oft in der Vergangenheit gewesen. Lass die weg. Aber in Europa waren es just die föderalen Staaten, die am besten mit der Krise umgehen, sprich Österreich, sprich die Schweiz, sprich Deutschland. Und ihr habt gesagt, dass du die musst als Zentralstaat, als zentrale als Staat, als Merkel in Deutschland oder als Kurz, dass du die mit deinen Ländern ins Einvernehmen setzen musst. Nicht alleine sagen kannst, so abstudieren und so abstudieren, sondern du musst deine Argumente musst du durchsetzen, indem du auf Augenhöhe die konfrontierst mit den Argumenten von den anderen, dass diese Situation, die zwar für die Merkel und für den Kurz komplexer ist und schwieriger ist und einfacher war, die von Conte ein Ministerialdekret zu machen, aber dass letztendlich die Lösungen besser sein, weil du musst wirklich mit allen Meinungen auseinandersetzen. Und insofern, Sigi, Minderheitenschutz hilft auch, dass eine zentrale Regierung auch die andere Position ernst nehmen muss und dass sie sich mit ihrer Augenhöhe sie umgehen muss. Und das ist die Forderung, die die Südtiroler Volkspartei im Parlament stellt. Und die stellen wir jeden Tag.
Danke. Ich glaube, auch wichtig für alle da, für alle Zuhörer, dass man auch allem vorsichtig sein muss und sich allem stetig einsetzen muss, dass man nicht wieder Rechte verliert und dass man für die Autonomie kämpfen muss. Und auf der anderen Seite sicher auch eine Lanze für den Föderalismus, wenn man auch sieht, wie du richtig sagst, und das ist auch ganz ein guter Punkt, dass vor allem in den föderalistischen Staaten das auch besser abgefedert werden kann, sehr Krisen, da alles besser funktioniert hat. Die nächste Frage kommt von Markus Fertig, bitte vorlesen. Kennst du bereits News zum Thema Kinderbetreuung? Gibt es dazu vielleicht auch aus Rom bereits Neuigkeiten?
Dort ist es so, dort müssen wir, ich hätte mir gedacht, den Kind dazu relativ klar Antwort geben. Punkt ist leider, dass das Dekret vom das ursprüngliche April-Dekret, das jetzt logischerweise ein Mai-Dekret wird, sagen wir, nennen wir es anders, nennen wir es 55 Milliarden Dekret, dass die Maßnahmen, die man jetzt setzen will in die verschiedensten Bereiche, Familie, Wirtschaft, Arbeit, da kann man noch nichts sagen, weil es gibt noch nicht einmal einen ersten Text zu dem Thema. Und das hängt damit zusammen, ich habe gerade heute mit Minister Franceschini darüber geredet, der im Senat war, der gesagt hat, schau, wir haben noch so große Probleme, das gesamte Paket zu schnüren. Die konkrete Maßnahmen, Vorschläge kriegen wir erst frühestens am Freitag und wahrscheinlich erst am Wochenende. Deswegen tut es mir leid, Markus, dass ich da nicht genau antworten kann, weil alles, was ich jetzt sage, kann falsch sein. Ich weiß natürlich schon, auf was sie hinarbeiten, aber da kann alles falsch sein, weil ich nicht weiß, welche Gruppe sich da durchsetzt zurzeit und wie viel vor allem Geld drinnen ist, weil es hängt ja von dem natürlich nachher auch massiv ab, was ich zugestehen kann, wenn ich einmal weiß, wie viel Geld für die einzelnen Maßnahmen zur Verfügung steht. Tut mir leid.
Mhm. Dankeschön für die ehrliche Antwort. Die nächste, vielleicht eine kurze Zwischenfrage, weil mich persönlich gerade interessiert. Du hast gesagt, dass natürlich Sie sich Hochdienst und Texte zu bringen, dass Sie natürlich ziemlich im Verzug sein. Hängen Sie jetzt damit zusammen, dass Sie langsam arbeiten oder ist es vor allem, weil Sie einfach die Finanzierbarkeit nicht haben?
Es sind zwei Sachen. Es ist einmal, dass du ja feilschen musst. Es ist zwar ein noch nie dagewesenes Paket, 55 Milliarden, die zur Verfügung stehen, aber es ist gleichzeitig eine noch nie dagewesene Krise. Das heißt, trotzdem vielen Geld, wenn du allem gerecht werden willst, was es jetzt braucht, um die Krise abzufedern, dann gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Ich mache ein Beispiel und dann versteht es das auf Anhieb. Es gibt jene, die sagen, das Wichtigste ist jetzt jeden an Reddit und die Emergenza zu geben, jedem ein Geld zuzustecken. Weil nachher überlebst du mal die nächsten Monate und es gibt jene, die sagen, na, wir müssen das Geld, das da zur Verfügung ist, vor allem in die Betriebe setzen, damit die arbeiten können und damit sie nicht Leute entlassen müssen. Und die zwei Ansätze, die sind jetzt praktisch, die kollidieren miteinander. Der eine Ansatz ist vor allem von die Cinque Stelle von Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza und Geldzuweisungen, also Assistenzialismus. Und der andere ist von zum Beispiel von Renzi, aber auch von großen Teilen des PD, die sagen, nein, wir müssen schauen, dass die Wirtschaft wieder umgekurbelt wird, weil wenn wir jetzt an Reddit und die Emergenza geben, in zwei Monaten können wir nicht wiedergeben, weil wenn die Wirtschaft am Boden ist, dann produzieren wir ja kein Geld. Wir sind jetzt schon auf 158% Staatsdefizit, wir können nicht noch weiter reingehen, weil es ist wirklich in Debito non più sostenibile. Und insofern ist das ein bisschen die Grundkonfrontation, die es gibt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass du so schnell handeln musst. Und ist bei der Mehrheit, dem so heterogen ist und da die Kompetenz, die Regierungskompetenz nicht gerade ausgeprägt ist, ist natürlich auch eine handwerkliche Frage, ob du schnell so ein großes Paket auf die Reihe bringst. Aber ich gehe davon aus, dass am Wochenende werden wir es wissen.
Mhm, danke, danke. Vielleicht noch kurz in Nachfrage zum Staatshaushalt. Es ist ja so, dass man schon davor der ganzen Krise hat man ja diskutiert, wenn nicht 6 Milliarden Euro irgendwo auffindbar sein, dann geht die Mehrwertsteuer augen. Und das ist ja selbst schon eigentlich eine desaströse Situation gewesen im italienischen Haushalt. Jetzt natürlich sind ja einiges an Mindereinnahmen und auf der anderen Seite werden auch Pakete geschnürt, jetzt wieder mit 55 Milliarden. Ist das überhaupt irgendwo schafft? Wie kann das ein Staat wie Italien schaffen? Und ist da nicht irgendwo das Risiko dann, dass er statt früher später in Staatsbankrott geht, sage ich jetzt einmal ganz salopp?
Ja, natürlich musst du davon ausgehen, dass das jetzt möglich ist. Hängt ja leider damit zusammen, dass alle EU-Bremsen, EU-Regelungen außer Kraft gesetzt worden sind jetzt in der Corona-Phase. Sonst kann das ja das alles nicht dienen, weil, wie du richtig sagst, allein schon die Mehrwertsteuererhöhung, die man im Jahr 2011, glaube ich, war es, vereinbart hat. Damals hat man in der Wirtschaftskrise Schulden aufnehmen müssen und hat Europa gesagt, okay, kannst stehen, aber danach musst du die Schulden wieder zurückfahren und wenn du sie nicht richtig zurückfährst, wenn du weiterhin jedes Jahr Defizit baust, nachher werden wir, dann musst du die Steuer, dann musst du die Konsumsteuer erhöhen. Und das ist ja bis jetzt auch beim letzten Jahreshaushalt 30 Milliarden dort waren 23 Milliarden allein dazu, dass man die Erhöhung von der Mehrwertsteuer auf die Produkte verhindert hat. Das heißt, von den 30 Milliarden hast du praktisch nichts getan, bewegst du 7 Milliarden. Die restlichen waren leider dazu, etwas zu verhindern, was passiert war, wenn das Geld nicht gehabt ist. Nicht? Mhm. Und das ist jetzt alles annulliert in der Krisenphase, Gott sei Dank. Und insofern kann man solche Pakete schnüren. Ob der, so, zu sagen, der Debitor Sovrano, der Staatsdefizit, nachhaltig nachhaltig ist, beziehungsweise sostenibel ist, ich glaube schon, nicht? Weil wenn du, das musst du in Zusammenhang setzen mit dem Vermögen, das in der Bevölkerung ist, das ja interessanterweise höher ist als beispielsweise das Vermögen allem im Schnitt, als das Vermögen in Deutschland. Mhm. Und zum Zweiten sind die Staatsdefizite auch so, dass du die allem verlängern kannst. Nicht? Das heißt, du musst, wenn du als Staat, hast du die Möglichkeit, kein anderer, jeder muss seine Schulden zu einem Zeitpunkt X zurückgezahlt haben. Leider Staat, jeder Staat hat Möglichkeiten, natürlich weiter sich zu verschulden. Nicht? Das ist sozusagen, das geht so weit, dass man sagt, wir machen Debiti Perpetui. Es hängt leider davon ab, ob der Markt und ob der Finanzmarkt und ob der Vertrauen in dich hat, weil dann kannst du Schuldscheine ausgeben und so. Und solange das Vertrauen da ist, nachher wirst du das erhalten. Und ich behaupte halt, dass Europa hinter Italien stehen muss und steht, weil sie genau wissen, wenn die Volksökonomie tschari geht, dann geht ganz Europa tschari. Im Übrigen, vielleicht ein Punkt noch zu dem, um in dem zu sagen, die, was da kritisch, europakritisch sein. Mhm. Europa hat jetzt ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht und wird jetzt in den nächsten Wochen auf den Weg bringen, das sich gewaschen hat. Das unglaublich ist, dass man vor ein paar Monaten gesagt hat, das wird nie passieren. Ich sage eigentlich die vier Maßnahmen. Die eine Maßnahme ist die Maßnahme für den Bereich Arbeit. Arbeitslosigkeit zu verhindern, Lohnausgleichskasse und so weiter zu stützen und so weiter. Die sogenannte EU-Programm SURE. Das EU-Programm SURE allein für Italien hochgerechnet 20 Milliarden. Dann der MES, also die Mittel, die was für Sanitätskosten direkt und indirekt verwendet werden können, ohne weitere Konditionen, 36 Milliarden. Nachher die Investitionen der Europäischen Investitionsbank, der BEI, sind nochmal 40 Milliarden. Und nachher ist alles das, was die BCE tut und so weiter. Das ist ein Paket, das, wenn du es schnürst, la Italien betreffend circa 200 Milliarden Euro betrifft. Mhm. Und damit sechs es, was Italien tat, wenn Europa nicht war. Jeder, der sagt, wir machen sie jetzt allein, wie es die Sovranisten sagen, vor allem die Neofaschisten, die sollen wissen nicht, von was sie reden, weil ich möchte wissen, wie Italien das allein stemmen soll. Durch Europa, in Europa, ist man imstande, ein Maßnahmenpaket zu den ganzen Paketen, die national, von denen wir bis jetzt geredet haben, ist 55 Milliarden Paket, ist 25 Milliarden Paket im Cura Italia, was wir im März gemacht haben und so. Zusätzlich zu dem kommt noch ein Paket von Europa, das circa für Italien 200 Milliarden wert ist. Insofern erübrigt sich, glaube ich, die Frage von allen, die europakritisch sein, weil ohne Europa war Italien gar nicht.
Mhm, sehe ich ähnlich. Vielleicht noch ganz eine kurze Nachfrage dazu. Es ist ja so, dass das Geld, was jetzt die EU in die verschiedenen Maßnahmenpakete auch steckt, es ist ja nicht Geld, was irgendwo die Nationalstaaten finanzieren, sondern es ist wahrscheinlich Geld, was die EZB druckt, oder? Wenn ich das richtig sehe. Führt das dann zu einer höheren Inflation? Ist das problematisch oder ist das in einem Rahmen, der nicht...
Dominik, schaut da an, was passiert ist. Das hat der Draghi 8 Jahre lang gemacht. Mhm. Hast du ein Inflationsproblem in den letzten 8 Jahren gehabt? Ich glaube, ist nicht jetzt das Problem. Also die Inflation, ich glaube nicht an die Hyperinflation jetzt und dann an große Inflation. Ich glaube einfach, da sind deflationäre Tendenzen sind gefährlicher und vor allem der totale Absturz der Tätigkeiten ist eigentlich das, was kritisch ist. Ich glaube, es gibt nicht viele andere Möglichkeiten, als das so zu machen, wie es die BCE tut. Und zwar auch weiterhin, whatever it takes. Verstehst du? Du kannst nicht da hergehen. Jetzt haben wir natürlich das Urteil vom Verfassungsgericht von Deutschland dazwischen, das zwar nicht gesagt hat, man darf es nicht dienen, aber das schon ein bisschen geschickt ist, weil jetzt da einen politischen Zwischenweg brauchst, weil der Verfassungsgerichtshof da sagt, du kannst nicht einfach, die Bundesbank kann da nicht einfach akzeptieren, einfach gleich so, sondern das muss als erst muss ein Permesso geben, der politisch ist. Wobei ist der Europäische Gerichtshof schon einmal gesagt, die BCE ist unabhängig von den Nationalstaaten, also von, die Poli- von der politischen Instanz. Das heißt, da gibt es jetzt einen Kompetenzstreit, der da ist. Aber im Gegensatz zu dem, was in Italien von der Opposition her, die jetzt sagen, avete visto, i tedeschi, che vogliono fare fuori l'Europa e non sono solidali, ich glaube, da wird es jetzt einen Weg geben. Der Europäische Gerichtshof wird sich da auch noch zu Wort melden und die Politik hat kein Interesse, jetzt da einen Konflikt zu schüren. Und insofern siege ich weiterhin ein ganz wesentliches der Europäischen Zentralbank, um die Krisensituation zu lindern.
Mhm. Perfekt, danke schön. Dann gehen wir weiter zu den nächsten Fragen. Die nächste Frage ist von Antonia Wittmann. Bitte vorlesen. Lohnausgleich und Kündigungsschutz sind verlängert worden. Rechnen Sie nach Ablauf dieser Frist mit einer Entlassungswelle?
Antonia, genau das ist meine Sorge. Genau das. Ich habe einen brutalen Spundus von dem, was du da sagst und was du da fragst. Ich glaube, dass mir Lohnausgleich und Kündigungsschutz, dass das jetzt brutal wichtig ist, dass wir das da verlängern, dass wir ein bisschen Luft geben. Aber wenn wir nicht die Wirtschaft jetzt unterkurbeln, wenn wir im Tourismus nicht, wenn die Sommersaison total schwierige, die große Sorge ist da, aber ich bin optimistisch. Ich glaube, dass es aufgeht, dass die Reisefreiheit im Sommer da sein wird und zwischen die Regionen geöffnet wird. Und insofern ist die Hoffnung das Letzte, was stirbt. Aber ich glaube es wirklich, belegen zu können, die Hoffnung mit Voraussagen, die der Tourismusminister, der auch der Conte gemacht hat. Also ich hoffe sehr. Allerdings, nach Ablauf der Frist oder anders gesagt im Herbst, rechne ich mit einem großen Druck auf den Bereich Arbeit. Das heißt, ich rechne mit extrem oder an extrem Angst vor einer neuen Arbeitslosigkeit, die wir noch nie gesehen haben, gerade in gewissen Bereichen. Und die Hoffnung ist, wie gesagt, meine Hoffnung ist so schnell wie möglich, dass die Wirtschaft wieder halbwegs sich bewegt. Und dann, das habe ich heute da in meiner Stellungnahme im Senat an den Minister Franceschini gesagt, man muss auch Maßnahmen finden, um Unternehmen zu unterstützen, die Leute in Arbeit nehmen, die neue Leute in Arbeit nehmen. Das ist auch ganz wichtig, dass man für eine gewisse Zeit, für heuer, für nächstes Jahr, besondere Fördermaßnahmen aussieht für alle jene, die Arbeitsplätze aufbauen. Oder so mal Arbeitsplätze halten, sei es vielleicht richtiger gesagt, dass die nicht Arbeitsplätze abbauen werden.
Mhm. Dankeschön. Die Antonia hat da eine zweite Frage auch noch gestellt. Die lautet, die Corona-gebeutelte Wirtschaft, besonders die Hotellerie, fordert heuer keine Gemeindeimmobiliensteuer GIS entrichten zu müssen. Was sieht das Mai-Dekret Ihres Wissens nach dazu vor?
Dazu, das ist genau die Forderung, die geredet haben, im Namen der ganzen politischen Mehrheit gestellt haben, der Regierung, den er nicht formuliert, dass für heuer keine GIS, also in im Bereich Tourismus formuliert, das heißt, ich rede jetzt von Tourismus, aber die GIS-Geschichte soll auch die anderen Bereiche betreffen, die betroffen sein vom Corona, dass man sie heuer nicht entrichten muss und dass man auch nächstes und übernächstes Jahr, weil wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Krise, bis man wieder auf ein halbwegs, auf ein akzeptables Niveau ist, nicht ein paar Monate dauert und mit heuer abgeschlossen ist, sondern dass das auch noch nächstes Jahr fortdauern wird, dass auch dort eine verminderte GIS zu entrichten ist. Was im Mai-Dekret steht, soll werden wir am Wochenende da fragen. Es hängt auch das genau wieder damit zusammen. Es wird sicher etwas kommen. Also ich bin überzeugt, dass etwas kommt. Aber ob es die Forderung, die mir gestellt haben, ist, dass sie auf Null geht oder ob man einen Kompromiss findet, das kann in der Frage oder in der Phase nicht sagen, ich kann leise sagen, heim, da wiederum in Franceschini, in meiner Stellungnahme an den Tourismusminister, habe ich gesagt, dass wir das als erste Forderung haben, als Südtiroler, nicht nur als Südtiroler Tourismuswirtschaft, sondern das ist die erste Forderung, die Null auf der GIS-Seite. Jetzt werden wir sehen, ob es gelingt oder ob sie einen Kompromiss machen und ein paar Maßnahmen gegenüberstellen und sagen, ein bisschen etwas können wir da verbessern und ein bisschen etwas dort. Aus meiner Sicht war die GIS heuer auf Null zu stellen. Und am Wochenende, wie gesagt, werden wir es genaues wissen.
Mhm, Dankeschön, perfekt. Ich glaube, wir sind jetzt langsam am Ende unserer heutigen Diskussion angelangt. Ich darf dir jetzt noch eine letzte Frage stellen, bevor wir dann auch zum Abschluss kommen. Die Frage haben wir auch in alle anderen unserer Gäste gestellt. In der ganzen Situation natürlich ist eine schwierige Situation für die Wirtschaft, auch für die Gesellschaft, im Sozialen, im Gesellschaftlichen, in alle möglichen Perspektiven auch. Wir haben natürlich in alle Krisen auch ab und zu positive Aspekte, auch Chancen, von dem, was wir lernen müssen und dem, was wir mitnehmen müssen. Welche Chancen, welche positiven Aspekte siehst du in der Krise und was können wir vor allem auch als Südtirol lernen und mitnehmen und wo können wir uns auch irgendwo profilieren oder auch profitieren?
Zum Ersten glaube ich, dass es in der ganzen schwierigen Situation, und ich will jetzt nicht schieren reden, sondern wirklich, es ist ein dramatisches Situation, dem wir da ein benannt sein, wahrscheinlich gewünscht hätten, dass sie nie eintreten wird. Aber eins ist in der Phase, haben wir auch gelernt, glaube ich. Es hat eine Entschleunigung gegeben, eine Entschleunigung, die nicht nur mit der Arbeit zu tun hat, sondern das haben wir nicht zum Beispiel persönlich nicht viel gespürt, aber vor allem eine Entschleunigung vom Termindruck, dass man allem wieder von einem zu anderen ist und dass man das Wesentliche oft aus den Augen verloren hat. Ich glaube, man hat sich wieder mit Sachen beschäftigen können. Es war nicht freiwillig und schwierig, aber man hat ein bisschen wieder sich finden können. Und ich hoffe halt, dass wir aus dem lernen und dass wir ein bisschen nachhaltiger, vor allem ein bisschen auch bewusster in unserem Arbeitsleben, aber auch im privaten Leben ins Bewegen. Und ich glaube, nachdem die ist weiter so, wie es vor der Krise war, ganz schwierig sein wird. Wir werden nicht allein mit dem Virus leben müssen, aber wir werden auch die Wirtschaft ganz neu denken müssen. Vor allem haben wir kapiert, dass es nicht geht, dass wir Produktionen auslagern. Ich mache ein kleines Beispiel. Wenn man Medikamente, Antibiotikum, wenn das produzieren willst, die Grundstoffe werden fast ausschließlich in China und in Indien produziert. Oder das ganze Thema mit die Mascherine, wo auf einmal in Europa du angewiesen bist auf andere Staaten, weil du die Filiera nicht hast. Also ich glaube, dass es nachhaltige Wirtschaften in Zukunft oder dass in Zukunft nachhaltiges Wirtschaften eine wesentliche Bedeutung kriegt. Und das sind die Hoffnungen. Im Gesellschaftsleben hoffe ich, dass der Diskriminator sozial irgendwann fährt, weil es ist brutal, wenn man in die Leute nicht neu kommen kann, in Freunde nicht neu kommen kann und so auf einem Meter oder so Distanz. Das ist für ein Sozialwesen, wie es der Mensch ist, ist das fast untragbar. Aber auch dort hoffe ich, dass wir bewusster werden. Also ich nehme aus der Krise vor allem das, dass man einfach bewusster leben, dass man kann und dass man, und ich hoffe, dass wir das nicht schnell vergessen und wieder in so oberflächliches tägliche Tram wieder reinfallen, sondern dass wir wirklich Fragen stellen, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist jetzt wirklich sinnvoll und so zu einem Gesellschaftspakt kommen.
Dankeschön für deine positiven und auch realistischen Worte und für deine Visionen. Ich glaube, ich sehe das ganz gleich. Ich kann es eigentlich nur unterstreichen. Wirklich guter Punkt. Und wenn wir da wirklich ins Dranhalten und das auch schaffen, einiges mitzunehmen, auch bewusst mitzunehmen, dann glaube ich, sind wir auch gut für die Zukunft gerüstet. vorher für den heutigen Abend eine vierte Sache hat, wir hatten noch einen kurzen Ausblick gehabt auf die nächsten Tage. Morgen um 8:30 spinnt der Landesrat und stellvertretende Landeshauptmann Arnold Schuler. Am Freitag kommen wir in Ex-Senator und SVP-Ob- und Stellvertreter Karl Zeller bei uns, auch wieder abends um 20:30. Nächste Woche dann am Mittwoch in Alexander Schmidt, im Vizepräsident von Weißen Kreuz. Und weitere Gäste werden wir dann Ankündigung. An der Stelle möchte ich mich bedanken für euch alle fürs Inschalten, fürs Zuhören und besonders bei dir, Dieter, auch für die interessante Perspektive, für deine Antworten auf unsere Fragen und für einen sicher tollen Input und tolle neue Informationen, die wir gerne mitnehmen. Danke.
Danke dir, Dominik, und danke an Kalle fürs Dabeisein. Ich hoffe, dass wir in der Runde, ich habe ja nicht alle gesehen, die da dabei sein, aber dass wir jetzt in der Runde vielleicht bald die Hasenphase ausgestanden ist und wir uns wieder treffen können, dass wir uns vielleicht einmal in der Partei gemeinsam treffen und danach gemeinsam ein Bier trinken gehen.
Ja, sehr gerne. Auf sehr werden wir zurückkommen.
Auf jeden Super. Fall. Vielen Dank.
Danke, schönen Abend. Vielen Dank.
Schönen Abend.